Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Liebe Zuhörer, wir kommen jetzt zu einem Erfinder aus Franken. Der hat nämlich damals die Uhr tragbar gemacht. Das war ja seinerzeit fast revolutionär. Den schauen wir uns jetzt ein wenig an. Ich freue mich auf einen Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ohren. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich dir.
Grüß dich, Mani. Heute mal wieder eine Hochtechnologie-Folge aus Franken.
Du, für die damalige Zeit auf alle Fälle. Im 15. Jahrhundert hat es nämlich noch keine tragbaren Uhren gegeben.
Genau.
Aber wie spät ist denn?
Jetzt gerade?
Jetzt gerade, ja.
Du, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es heute wurscht. Also mir pressiert es nicht. Zeit ist ja eh relativ.
Dir war es wurscht?
Mir war es heute wurscht.
Weil wenn du jetzt heute jemanden fragst, wie spät das ist, dann schauen die meisten aufs Handy.
Ja.
Und genau. Bevor der Peter Hindlein gekommen ist, haben die meisten irgendwo aufgeschaut, Richtung
auf
Kirchturm.
Die Turmuhr,
ja.
Genau.
Oder beim Rathaus war ja auch oftmals nur eine Uhr dabei. Und dann.
Nur davor hat es Sonnenuhren gegeben.
Genau, das haben es auch zu der Zeit teilweise nur Sonnenuhren. Es hat ja damals auf dem Land nicht immer, also wenn du jetzt irgendwo warst, wo du jetzt nicht einen Kirchturm gesehen oder gehört hast, weil das Glockenläuten war ja auch immer eine Ansage, wie spät das ist, dann hast du nicht gewusst, wie spät das ist.
Das Glockenläuten ist aber manuell passiert.
Das ist
meistens. Also wenn es da kein Uhrwerk nicht gegeben hat, dann ist das manuell passiert.
Damals wird wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob sie da schon einen Automatismus eingebaut gehabt haben. Doch, im Großen und Ganzen in den Filmen sieht man es immer, dass das manuell war, gell? Nur.
Ja, also wenn sie es geglitten haben zum Sonntag.
Was heißt denn manuell? Wo
mit der Hand.
Messdiener
ja,
mit der Hand sie hinhängen an die Strick und die Glocken leiten, oder?
Ja. Ja.
Jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder?
Jetzt bin ich gerade raus.
Das macht überhaupt nichts.
Ich habe ja gesagt, das pressiert ja nicht. Wir haben ja genau, Zeit.
Es pressiert nicht. Damals, wer weiß, ob die Erfindung von Peter Hähnlein mit der tragbaren Uhr das Ganze beschleunigt hat.
Meinst du? Es hat es vor allem mobiler gemacht.
Mobiler hat es gemacht, ja.
Ja.
Hat es gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Inwiefern mobiler? Und
du kannst
was,
ja, du
was
kannst,
ist die tragbare Uhr?
Also das ist quasi eine, wenn du willst, die Möglichkeit auf eine Turmuhr zu schauen, aber für die Hosentasche.
Bevor der Peter Hähnlein gekommen ist, was war damals die kleinste Form der Uhr?
Das weiß ich nicht.
In jedem Fall irgendwas, was du mit den Taschen rein hast. Standuhren zum Beispiel.
Ja, genau, gell? Für über den Kamin.
Die hast du irgendwo hingestellt.
Genau. Aber eine gewisse Größe haben es gebraucht, weil die ganzen das Uhrwerk als sich, also das, was die Uhr antreibt, war halt noch nicht in der Größe geboren.
In der kleinen Größe.
Ja, genau.
Also was er der Hähnlein geschafft hat, dass er den Mechanismus von den großen Uhren, von den Standuhren und auch von denen in die Türme drin hat, dass er das in so eine kleine Dosen einbringt.
Und diese, in eine wirklich ganz kleine Dosen.
Eine kleine Dosen.
So wie ein Kaviar oder Leberwurst.
Ja, so ungefähr, finde ich, hat das ausgeschaut.
Mhm.
Und es hat auch einen Bisamapfel dann auch gegeben, gell, wo er das eingebaut hat.
Das ist ganz interessant. Also ja. Bisamapfel muss man erklären.
Ja, erklär's einmal.
Der Bisamapfel ist ja sowas wie eine kleine Kugel zum Mitnehmen.
Ja.
Die kannst du um ein Hals hängen oder du hast in die Tasche rein.
Ja.
Und das war wie eine runde Kugel an der Kette mit Duftstoffen drin oder mit Medizin.
Mhm.
Und in der Größe, noch ein bisschen größer, die ersten Uhren haben ja dann so ausgeschaut. Mhm. Für so einen Bisamapfel.
Mhm, genau. Das heißt, da war ein Kettel dort und dann hast du den Apfel. So ungefähr wirst du heute so eine Taschenuhr vorstellst.
Klappst
das auf, gell? Eine Taschenuhr ist nochmal ein bisschen schlanker und natürlich nicht so rund wie ein Apfel.
Wenn man es heute einfach nochmal kleiner produzieren
wenn
kann.
Wenn man es nochmal kleiner macht, genau, ja.
Das war ja damals so die Anfänge.
Mhm. Wie hat denn er angefangen, der Peter Hähnlein? Was ist das für einer? Weil damals hat es Uhrmacher jetzt. Ich meine, wenn er der Erste war, der wo seine tragbare Uhr gemacht hat, dann wird es ja diese Art von Uhrmachern ja noch nicht gegeben haben. Wo kommt dann so einer her, der wo sie hinsetzt und sagt, du, ich mache jetzt eine kleine Uhr?
Der hat halt getüftelt.
Mhm.
Der hat halt rumprobiert und ich glaube, dass die Nachfrage war ja natürlich schon da. Und der kommt ja aus der Metallverarbeitung, weil der Vater war ja schon ein Messinggießer.
Mhm, also die Rotschmied, haben sie gesagt damals, gell?
Genau, das war dieser, im Endeffekt diese Zunftbezeichnung. Mhm. In Nürnberg war die auch außergewöhnlich wichtig und auch exklusiv, kann man sagen. Mhm. Da hast du nicht umeinander reisen dürfen mit deinen Fähigkeiten.
Ah ja, genau.
Sondern du hast dann Rat fragen müssen, ob du darfst.
Ob du woanders dann arbeiten darfst.
Genau,
gell?
Das war also eine exklusive Nummer. So wie so vieles, was aus Nürnberg gekommen ist. Gell? Mhm. Haben wir auch schon die eine oder andere Folge gemacht.
Absolut. Und Rotschmied, Rot deswegen, weil der Messing verarbeitet hat. Gell?
Genau. Messing ist ja eine Legierung, also eine Kupferlegierung. Und Kupfer ist ja bekanntlich rot.
Und nicht bloß sein Vater war Rotschmied, sondern sogar sein Opa, gell?
Genau, der Opa ebenfalls. Also das, was du halt immer gemacht hast. Wenn der Vater Schmied war, dann war der Opa Schmied und meistens der Enkel dann auch.
Ja, da fällt er ja jetzt fast ein bisschen, der Peter Hähnlein, fast ein bisschen aus der Reihe.
Weil er Schlosser gelernt
weil
hat.
Weil er Schlosser gelernt hat. Schlosser hat er gelernt. Was macht der Schlosser so?
Ebenfalls Metallbearbeitung, aber der macht halt nicht das Rohstoffgießen, sondern der kümmert sich halt um die, ja, um die feineren Dinge.
Verarbeiten in unterschiedlichster Weise, gell? Mhm. Und dann ist er irgendwann einmal auf die Idee gekommen, dass er kleine Uhren baut.
Ja, der war ja.
Wie kommt er denn da drauf?
Kleine Uhren.
Ja.
Mei, vielleicht hat er sich halt gedacht, der hat einen Termin mit irgendeinem Pfarrer bei der Turmuhr zum Reparieren, ja, weil das hat er ja auch gemacht.
Ja.
Und da ist er etwas spät gekommen.
Ja, aha.
Und dann hat er gesagt, er braucht irgendwie eine Erinnerung.
Aha.
Und das kann natürlich sein, dass das jetzt ein gescheiter Kass ist, aber das passt halt gut bei uns in die Zeit rein und wir haben ja schon erfahren, mir pressiert es nicht.
Dir pressiert es nicht.
Und dann hat er halt getüftelt und hat halt gemacht und er hat halt einfach vielleicht das Uhrwerk, das große, was im Turm drin hängt, einfach miniaturisiert.
Ja, das ist eine große Leistung, gell?
Das kann man so sagen.
Aha, und die erste war ja... Das und das glaube ich auch, dass er das mit der Feder so hingebracht hat, weil ja Uhr wird aufgezogen und so eine Feder, kannst du sagen, am Anfang ist ja besser gespannt und dann wird es ein bisschen lockerer und du musst das als Uhrmacher schaffen, dass, egal wie stark das die noch gespannt ist, wie viel Spannung das noch drauf hat, dass trotzdem die Zeit ungefähr alle gleich abläuft. Gell?
Genau, du musst es aber als tragbare Uhr, Sackuhr, wie das dann geheißen hat, eben entsprechend alles ein bisschen kleiner ist.
Wahnsinn, ich stelle mir das wirklich schwer vor. Das ist eine richtige Tüftelei und vor allem auch der Gedanke, dass du sagst, eine riesige Turmuhr oder auch eine Standuhr, was er damals schon gegeben hat, die wo kleiner war, aber die ist auch noch gestanden, dass du sagst, boah, ich mache das so klar,
dass ist mitnehmen kann. Ja,
das war ja, ich weiß nicht, das ist eine Wahnsinnsidee.
Und das kostet natürlich dann auch Geld.
Das kostet dann auch Geld, ja.
Ja,
ja, hat der Auftraggeber gehabt, gell?
Ja, Herzöge, Fürsten, also die Adligen, da waren sie schon dabei, gell?
Was interessant ist, man gibt ja oftmals gar nicht so Obacht. Aber wenn du verschiedene reiche Kaufleute, Fürsten und so weiter anschaust, diese Gemälde anfertigen lassen, dann sind oft so die Sachen stehen irgendwo auf dem Tisch oder haben sie in der Hand oder haben sie umgehängt, die wo irgendwas Besonderes sind.
Das stimmt so, der Zeitgeist ist dargestellt. Mhm. Das ist wie so eine Zeitkapsel. Mhm. Damals war das ja zeitgenössische Kunst und die haben halt dann das einfach abgemalt, was halt gehabt haben oder was zum Darstellen war oder was halt wirklich eine Neuerung war, so wie eben diese Uhr.
Und dann siehst du auf so Gemälden die Uhr da dort, gell?
Zum Beispiel.
Toll. Das ist ja dann quasi auch so ein bisschen Status, weil so eine tragbare Uhr hat sich nicht jeder leisten können. Ich meine, wenn du das mal so sagst, du arbeitest jetzt und sagst, du musst da sowieso arbeiten und irgendwann leitest, dann weißt du, dass es gut ist oder der Chef sagt, das ist gut. Du musst nicht alle Damen lang nachschauen, wie spät das ist. Im Prinzip war es ja auch eine gewisse Art von Luxus, oder? Jederzeit die Zeit ablesen zum können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wahrscheinlich damals eher mehr Luxus war, weil ja keiner eine Uhr gehabt hat, hat es ja kaum so pressiert wie dir dann, wenn du eine Uhr hast. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen, dass wenn du auf die Uhr schaust, euch wird das immer pressiert? Außer du tust das irgendwann mal nicht und es war dir wurscht. Oder du hast keine Termine oder was. Mhm. Dann ist ja eine Uhr eigentlich ein sinnloses Gerät.
Ja gut, ja klar. Wenn du jetzt so sagst, wenn du jetzt mit der... Also es ist nicht sinnlos, aber wenn du jetzt nur Zeit hast, wenn Zeit keine Rolle spielt, dann war es vielleicht...
Na, es ist eigentlich tatsächlich wirklich sinnlos. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in einem Ort wohnst,
ja,
du hast bloß eine Kirchenuhr,
ja,
und es ist Neumond.
Ja.
Also es ist auf Deutsch wirklich sackduster.
Ja.
dann kannst du auf die Uhr schauen, so viel wie du willst. Die Zeit kannst du nicht ablesen, also ist ja eigentlich wurscht. Und tagsüber siehst du ja, ui, die Sonne ist herum, dann weißt du ja ganz genau, Schlafenszeit ist eigentlich vorbei.
Ja, das verstehe ich, was du sagst. Also wenn man mehr mit der Natur lebt, mit den Tageszeiten, dann braucht man keine Uhr nicht in dem Sinne.
Eigentlich nicht.
Mei, in unserem modernen Leben, da ist ja alles anhand von der Uhr und vom Datum ist ja da aufgebaut. Du musst um so und so viel Uhr in der Arbeit sein, in der Schule sein, sonst irgendwo sein. Selbst im Privaten triffst du um so und so viel Uhr, wenn du irgendein Hobby machst oder einen Sport machst, da ist um so und so viel Uhr. Also es dreht sich ja alles um eine gewisse Zeit und natürlich glaube ich, auch diese portable Zeit, dass das überall mitnehmen kannst, ermöglicht auch mehr Geschwindigkeit in der Gesellschaft. Weil wenn du sagst, du...
Eine gewisse Taktung natürlich.
Taktung.
Genau.
Ja, Taktung. Weil der hat
das
ja,
ist das richtige Wort. Genau. Der hat ja in Nürnberg, hat der ja in irgendeinem Amt oder was, hat der sich ja auch um die, wie hat das geheißen, die Arbeitszeituhr.
Das Hörlein haben sie es genannt.
Na, Hörlein er ist hat, ja eine kleine Uhr.
Ja, aber ich habe mir das notiert, er hat das Hörlein hat er repariert in Nürnberg.
Ein Hörlein hat das geheißen.
Und das Hörlein, das war, da wird es interessant.
Eine Stechuhr,
kann man sagen. Das war damals schon die Uhr, wonach sie die Beamten haben richten müssen. Also von da bis da wird gearbeitet.
Ist die langsamer gegangen?
Die ist halt mal, ja, man erkennt man es. Oder schneller, je nachdem, weil der Tag schneller vorbei war.
Ja, stimmt.
Also auf alle Fälle, die war kaputt und die hat er dann reparieren dürfen. Und das war dann der Arbeitstakt in deinem Sinne von den Beamten in Nürnberg. Interessant, finde ich.
Mei, wenn das früher alles Landwirtschaft war, da hast du sowieso mehr Zeit braucht. Da hast du nicht auf die Minuten, du kannst ja nicht zuschauen, wie das Gras wächst. Oder wie die Ernte wächst, Minuten genau. Da hat es halt einfach, das waren ja Tagesabschnitte oder Monats- oder Wochenabschnitte, wie die Zeit eingeteilt war. Und wenn du die Zeit schaust, Formel 1 Rennerts, Hundertstel, Tausendstel Sekunden, ob du jetzt halt auf dem Stockerl stehst oder nicht.
Ja, ja. Ja, klar.
Gell? Das hat es damals nicht gegeben und darum war die vom Peter Henlein auch natürlich auch technisch bedingt, hat mit bloß mit einem Zeiger versehen.
Ich meine, jetzt nur mal rein praktisch. Damals wird es ja auch schon bestimmte Zeiten gegeben haben. Da, auch damals im 15. Jahrhundert, Mittag. Im 16. Jahrhundert, also weil er mit der tragbaren Uhr, er ist im 15. Jahrhundert geboren, aber im 16., Anfang 16. Jahrhundert hat er es erst erfunden. Und dann haben die Ersten das gehabt. Aber wenn du jetzt mal damals vorstellst, das stellen wir so eine Stadt im Mittelalter oder jetzt im ausgehenden Mittelalter, in der Neuzeit, stellen wir vor und da wird sie ja irgendwie noch eine Zeit gekriegt. Zum Beispiel die Mess, die Kirche, die ist am Sonntag um 8:30 Uhr.
Ja, oder so.
Was weiß ich, 8:30 Uhr. Dann, und das steht ja auch dann am Kirchturm. Omat, wann die Zeit ist. Das heißt, du bist um 8:30 Uhr dort. Da kannst du jetzt nicht sagen, naja gut, wenn die Sonne gerade aufgegangen ist und dann nochmal irgendwie so. Und du musst, wenn du pünktlich dort sein magst, dann musst du immer mal wieder schauen und musst aufschauen oder du musst dich frühzeitig dorthin begeben, dass du schauen kannst, oh ja, jetzt im Prinzip bist du eher ein bisschen früher dran. Und du verlierst, du brauchst quasi mehr Zeit. Und der André, der wo jetzt die Taschenuhr hat, der sitzt jetzt nur eine halbe Stunde länger in der Wirtschaft, weil der jederzeit drauf schauen kann, wie spät das ist. Und er hat sich schon ausgeschaut, dass er 5 Minuten bloß hier braucht, bis er dort ist. Na, verstehst
du? Ich verstehe das schon.
Wenn du so sagst, haben die, wo die Uhrzeit in der Hosentaschen haben, irgendwie ein bisschen mehr Zeit oder weniger Zeitverlust. Ich finde es ja eigentlich schrecklich, so zum Reden.
Ja, oder aber sie sind nervöser. Ja. Weil sie sagen, mei, jetzt muss ich da in 2 Minuten mal halbe zusammensaufen. Uiuiui. Oder die einfache Variante für den einfachen Mann, du machst deine Ohrwaschel auf, weil es klingelt ja dann bei der Mess, klingelt es ja 2-mal. Einmal so, weißt du, wie bei der Oper, da wird er dann vorher eingelitten, dass die Leute jetzt langsam ihren Prosecco auf Zeiten stellen und dann beim zweiten Mal geht das dann los.
Ja, wobei der Vergleich mit dem Wirtshaus, den da die noch anders sehen, nicht, dass er schnell seine halbe ausdringen muss, sondern der mit der Uhr hat nur mehr Zeit für eine zweite halbe.
Weil er weiß ganz genau, ich saufe jetzt zum Beispiel.
Okay. Weil er es ganz genau weiß. Und der andere, der wo keine tragbare Uhr hat, der muss ja schon ein bisschen eher losgehen, weil er es ja nicht so genau planen kann von der Zeit her. Das wahrscheinlich haben sie im Wirtshaus, wenn ich das noch sagen darf, wahrscheinlich haben sie im Wirtshaus damals eine Standuhr irgendwo gehabt, dass die Leute das sehen, aber
Ja. Ja, das war erleichternd. Die hat dann auch wieder die Minuten angezeigt. Mhm. Aber wo du jetzt sagst, eben, wo wir jetzt uns die ganze Zeit im Wirtshaus aufhalten, der war ja auch in die eine oder andere Rauferei, war er ja da verwickelt.
Ja, und zum Teil sogar schlimmer, gell?
Sehr, sehr schlimm. Ja. Also ich war sehr begeistert, wo ich das gelesen habe über den Peter Hinlein, dass er jetzt nach 30 Jahren endlich mal weiß, wo der Straßenname herkommt, den ich von damals noch kenne. Und war dann gleichzeitig genauso schockiert, wie viel Pech man eigentlich im Privatleben haben kann.
Du meinst, sprichst du zu seinen Ehefrauen an?
Alles. Also das geht ja durch. Ich meine, du musst dir mal vorstellen. Als erstes Mal wirst du verknackt, weil du bei einer Schlägerei dabei wirst, wo einer zu Tode kommt.
Der ist aber gar nicht verknackt worden, gell? Der ist abgehauen.
Ja, der ist abgehauen.
Aber der hat Kirchenasyl, hat der
in Anspruch. Genau, der war zwei gell? Monate war der in so einem Baufußorden. Da, wo man so Baufußer umeinander läuft.
Ja.
So nach dem Gebot Jesu, da hat da jeder sein, jeder, also, die Glaubensgemeinschaft hat
warte,
da.
Also jetzt muss man den Zuhörer kurz abholen, was da vorausgegangen ist. Es hat eine Schlägerei gegeben, da wo mehrere mitgeschlägert haben und dann ist tatsächlich einer zu Tode gekommen.
Genau.
Und aufgrund dessen ist, und er war da dabei, und dann ist er abgehauen und ist in dieses Kirchenasyl gegangen, dass sie ihn halt nicht erwischen. Ja,
genau.
Und dann geht es weiter.
Und dann hat er aber freies Geleit bekommen, also der hat ganz normal arbeiten dürfen und alles. Und der Prozess hat aber 4 Jahre lang gedauert. Also das hat sich ein bisschen hingezogen. Ich glaube, dass das psychologisch auch nicht so einfach ist. Vor allem, weil das war ja auch ein Schlosser Meister, ein Junge. Und der hat Kinder hinterlassen und Ende vom Lied.
Der, wo zu Tode gekommen ist.
Genau, richtig. Und der hat dann, der Peter Hinlein ist dann verknackt worden für zum Zäun.
Genau, er hat das Kind oder die Kinder vom Opfer hat er was zahlen müssen.
Genau, 21 Gulden. Und ich habe irgendeine Jahreszahl gesehen, ich weiß nicht, ob das dann über die Dauer gelaufen ist. 7 Jahre und die Kinder waren wahrscheinlich dann auch schon im Kindesalter. Und wahrscheinlich bis zum Erwachsenenalter hat er da zahlen dürfen müssen.
Ja, und dann ist noch mal einige Jahre später was passiert. Er ist ja, also nach dieser Rauferei, da war er noch ein rechter junger Campi, man weiß nicht genau, wann er geboren ist.
Es deswegen zwei, verschiebt sich das von der Zeit her.
Zwei verschiedene Daten gibt es. Da ist 6 Jahre Unterschied. Also, aber er wird da ungefähr 20 oder Mitte 20, so in dem Bereich wird er gewesen sein mit dieser Rauferei. Und dann ist aber 10 Jahre später schon wieder was passiert. Und zwar nicht ihm.
Sondern sein Bruder.
Ja, was der heißt passiert? Das hört jetzt fast schon. Nein, einem Bruder ist nichts passiert. Der Bruder hat was angestellt.
Der Bruder hat sauber was angestellt.
Ja, der hat.
Der hat ein 8-jähriges Mädel hat er umgebracht.
Wahnsinn.
Eine Bettlerin.
Ah.
Mitten am Nürnberg am Hauptmarkt.
Ach, hör auf.
Und
so den, genau habe ich es nicht gelesen.
Und der ist dann geflüchtet, ich glaube, nach Dänemark.
Ach, hör auf, der Bruder.
Der Bruder. Und dann ist er zurück nach Augsburg und dort haben sie ihn erwischt.
Ah.
Und das sagt einfach, warum er in Augsburg zu Tode verurteilt wurde dann. Das war dann 2023. 1523 war das. Ja, und dann ist er halt hingerichtet worden. Aber dann hat sich natürlich der Peter Hinlein auch nicht unbedingt Freunde gemacht vor Gericht, weil er durch Falschaussage halt versucht hat, seinen Bruder zu schützen.
Mhm. Ja. Und da war er auch bei neuen Nummer fällig gewesen, gell?
Ja, ja. Also das war natürlich schwierig. Auf der anderen Seite halt eine sehr, sehr ehrbare Person, eine sehr angesehene Person im Rat. Ist
zu Wohlstand gekommen, gell?
Der ist sogar zu Wohlstand gekommen. Aha. Ist ja klar, wenn du Fürsten und Adlige als Kunden hast und halt einfach wirklich ein außergewöhnliches Produkt produzierst, dass da bisher Geld verdient, das ist ja ganz klar. Mhm. Siehe Albrecht Dürer.
Ja.
Das war dieselbe Zeit.
Gleiche Wirkungsstätte, gell?
Genau. Kann ja sein, dass er den getroffen hat, weil das ja auch im künstlerischen Bereich war, der früh unterwegs, Bildhauerei, der Vermieter im Endeffekt und auch Kompagnon, kann man sagen, oder Nachbar auf jeden Fall, war der Bildhauer, der Fischer mit V. Und der kennt ja den Albrecht Dürer auch. Und weil das ja auch so ein Blasen war, dann waren ja nicht so viele Leute wie heute.
Ja, hat gut, zum Rat gehört in der bei Zunft. Bei sowas Außergewöhnlichen, da kennt man sich, glaube ich.
Auf jeden Fall, das also, glaube ich. Also man kann das mal von der zeitlichen Einordnung mal abzuschätzen.
Wie ist denn ja im Gange mit die Ehefrauen?
Ja, die erste ist gestorben, relativ schnell. Da war aber, glaube ich.
Kunigunde hat die geheißen.
Ja, Kunigunde. Aber das war wohl auch irgendwie so ein Thema. Bei der zweiten hat es dann auch noch irgendeinen Rechtsstreit gegeben.
Da war er ungefähr so 30, war er da ungefähr, wie die erste Frau gestorben ist. Einen Rechtsstreit hat es da gegeben?
Ich glaube, ja, das war auch nicht so ganz ohne Probleme.
Ah, aha.
Die ist dann auch relativ früh verstorben.
Die zweite, das war die Margarete, die ist dann. Naja, so 19 Jahre später ist die dann gestorben.
Ja, aber ich glaube, dass das immer wieder, ja, der hat ja immer wieder auch dazwischen mal mit Schlägereien oder sowas zum Tor gehabt. Also wahrscheinlich war er auch so ein bisschen Lebemann und vielleicht auch Rabauke. Aber mein Schlossermeister, Handwerker, man weiß ja nicht. Man kennt ja solche Geschichten eher nicht so. Der Beheim mit seinem Globus weiß ich nicht. Da hat man nichts von Schlägereien
gehört. Nein, das war ein anderer Typ, glaube ich.
Ja, genau.
Liebe Zuhörer, da haben wir auch mal eine Folge gemacht. Der Martin Beheim hat den ersten Globus wohl erfunden. Wir gehen mal da ein bisschen genauer drauf ein, weil es gibt verschiedene Typen, aber das ist so der Erfinder des Globus, jetzt mal ums einfach zum sagen.
Ja, also er hat ein schweres Leben gehabt, privater Natur. Ansonsten geschäftlich super klasse eigentlich und angesehener Bürger, aber irgendwie immer wieder auf die schiefe Bahn kommen.
Ja, schiefe Bahn, das ist jetzt aber schon ein bisschen, finde ich, hochgenommen. Ich meine, er hat anscheinend gern Kraft.
Er hat seinen Bruder. Schiefe Bahn kann man nicht sagen, aber er hat halt gern Kraft.
Du, wenn ja jeder, der rafft, gleich auf der schiefen Bahn ist, ui, dann gibt es aber, da ist die ganz schön groß, die schiefe Bahn.
So gerade ist meine Bahn jetzt nicht. Also sagen wir, das ist immer ein Auf und Ab, aber Schlägerei war jetzt nicht so Nummer eins Privatveranstaltung. Du,
das sind auch andere Zeiten. Also das, ach so. Ja, nein, aber 100 Pro. Heute wäre der im Vergleich nicht mehr viel Kraft. Das muss man schon mal sagen. Ja,
die breite Masse nicht, ne?
Die breite Masse,
ja, da hast du recht.
Das war
vielleicht im wissenschaftlichen Kontext. Weißt du, oder wenn man besonders hochqualifizierte Produkte macht, vielleicht kommt es da dann wieder häufiger vor.
Aha, meinst du?
Nein.
Auch nicht, gell?
Nein. Ja, was weiß denn ich? Vielleicht erfahrt man es nicht.
Aber es war mal ein Erklärungsansatz.
Ich glaube, dass da eher, wirtschaftliche Vergehen im Vordergrund stehen.
Wie heißt denn seine letzte Frau, die wo er geheiratet hat?
Das werden wir gleich erfahren.
Die Walburga Schreier hat es geheißen. Und 2 Jahre später ist er dann eh schon gestorben.
Ja, dann war es vorbei.
Tja.
Ja, da ist die Zeit quasi von ihm abgelaufen.
Ja, irgendwann ist es vorbei. Ungefähr 60 Jahre ist er geworden.
Ja, oder 63, je nachdem. Die Gelehrten streiten sich
darum. Darum sage ich eben, ungefähr 60. Sie streiten sich. Wer streitet sich eigentlich?
Zum einen die Historiker.
Ja.
Und zum anderen das Deutsche Nationalmuseum.
Das Germanische Museum.
Genau.
Das Germanische, interessanterweise ist ja das Germanische Museum in Nürnberg.
Ja.
Und dann gibt es die Deutsche Uhrmacher. Ist eine Innung. Also das deutsche Uhrmacherhandwerk,
ja.
Weil für die ist, habe ich auch nicht gewusst, ist wohl der Peter Hähnlein der Stammvater der Uhrenherstellung, also der tragbaren Uhrenherstellung.
Also die hängen da keinen Zweifel drum. Also die sagen, das ist gesetzt, 1510, tragbare Uhr.
Die streiten wegen zwei Sachen. Also zum einen, du hast ja angefangen gerade mit dem Geburtsdatum,
genau.
Wegen dem streiten sie, die einen sagen so, die anderen sagen so. Beides hat gute Argumente, man weiß es jetzt nicht. Aber so finde ich, ob jetzt der 6 Jahre älter oder 6 Jahre eher geboren ist oder nicht, das Todesdatum ist wohl relativ ziemlich klar, weil da hat es einen Eintrag gegeben, bloß beim Geburtsdatum nicht. Nur das mit der Uhr ist viel interessanter, weil für die Uhrmacher ist er so ungefähr der Stammvater und er hat die erste tragbare Uhr gemacht und da geht was zurück auf 1510. Und es ist eine Uhr, die Hähnlein-Uhr, wie sie es oft nennen, ist ungefähr so circa 1900 auftaucht und dann hat es geheißen, das ist damals eine Uhr vom Hähnlein gewesen. Mit einer Inschrift, dass das quasi der Hähnlein gemacht hat. Und da ist aber mittlerweile rausgekommen, dass das keine reine Hähnlein-Uhr war.
Genau, sondern ein Nachfolgemodell, eine Kopie, auf jeden Fall mit nachdrücklich aufgebrachten Monogramm.
Genau, man weiß nicht ganz genau, ob. Also es ist eine Uhr in der Dosenform. Das ist die wo im Germanischen Nationalmuseum jetzt ist, gell, in Nürnberg. Mhm. Und die besteht aus alten und neuen, wobei neue Teile ist jetzt nicht aktuell, sondern die ist
neuere.
Auftaucht. Mhm. Also zu unterschiedlichen Zeiten sind die Teile gemacht worden und wo die Inschrift oder das, wie du sagst, Monogramm, das ist nachträglich wo hinzugefügt worden. Also man weiß jetzt nicht, ob jetzt da Teile vom Hähnlein drin sind, so wie ich das verstanden habe, aber sie haben, dann kommt das Fraunhofer-Institut, kommt auch noch mit rein, die haben das nämlich mit computertomografischen Verfahren untersucht und haben dann eben festgestellt, dass es zu unterschiedlichen Zeiten die Teile, die in dieser Uhr drinnen sind, zu unterschiedlichen Zeiten, wo sie gefertigt werden, haben müssen.
Ich glaube, dass das ganz gut ist, dass das vom Fraunhofer Institut untersucht wird, weil das Fraunhofer Institut ja auch schon ein paar Sachen vorgebracht hat, die auch ganz, ganz neu waren. Zum Beispiel MP3-Player.
Ja, genau. Haben wir auch schon mal vorgekommen.
Genau. Ja. Also es wird immer wieder geforscht und es gibt immer wieder neue Sachen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit kann man das Datum ganz gut eingrenzen. Mhm. Weil wir halt einfach so genaue Uhren haben. Mhm. Und auch so gute Kalender. Mhm. Und da wird alles aufgeschrieben.
Jetzt ist trotzdem die Frage, oder jetzt streiten sie mal, also mit der Uhr, da glaube ich, ja, die haben zwar umeinander gestritten, so, aber ich glaube, da gibt es jetzt keinen Zweifel nicht. Dass jetzt das nicht die Originaluhr oder alles Original vom Hähnlein ist. Nur, die sagen, das ist der Stammvater von einer Uhrenherstellung. Und jetzt gibt es in dem Sinne keine ursprüngliche Uhr, auf die wo sie sich beziehen können. Zumindest ist keine erhalten blieben. Aber es gibt ein Dokument, nämlich 1512 vom Johannes Cochleus. Mhm. Den hast du bestimmt auch gelesen, gell?
Ja, das war so ein Luther-Gegner, gell?
Er war seines Zeichens Luther-Gegner und, genau, aber das war jetzt, das ist jetzt quasi nicht die Hauptsache von dem, an der Stelle jetzt, aber der hat eine kurze Beschreibung Deutschlands geschrieben. Und da hat er halt so eingeschrieben, was damals alles passiert ist. Und da nennt er eben
Diese Uhr,
unseren Peter Hähnlein, als den Erfinder der tragbaren Taschenuhr, dass er der Erste in Deutschland war. Und dieses Dokument ist von 1512 und es gibt nichts,
was davor datiert ist. Ja, Dann wird es schon stimmen.
Oder? Also, was sollst du sagen?
Nein, es war ja ein außergewöhnliches Produkt. Also Irgendwo wird es schon notiert sein.
Ja.
Es war halt nichts für die breite Masse. Nein. Also wenn, dann müssen es jetzt irgendwelche Kaufbelege oder sowas geben oder Lieferanten oder Auftragsbestätigungen oder solche Sachen. Mhm. Das gibt es ja bei den Kirchturm-Begutachtungen ja auch. Das hat er auch gemacht, der war ja Berater für diese Sachen. Genau. Also wenn er Geschäftsmo war, dann gibt es wahrscheinlich schon irgendwelche Papiere.
Ja.
Wenig zwar natürlich, weil es ist ja ein exklusives Produkt, da gibt es nicht so viel. So einfach ist
es. Es ist wohl auch belegt, dass er eben Fürsten beliefert hat mit solchen Uhren. Die Frage geht halt um das, ob er der Erste war. Das ist da quasi so eine wichtige Frage. Und es deutet ja schon alles darauf hin. Weil selbst wenn es jetzt einen gegeben hätte, der wo 50 Jahre früher irgendwas gemacht hat in diese Richtung, es ist ja nichts belegt, gell? Oder es ist nichts bekannt.
Vielleicht ist ein Ansatz, wie man das rausfinden kann, du musst da einfach von diesen Fürsten und von den potenziellen Kunden einfach bloß die ganzen Beutel anschauen. Weil wenn das ein repräsentatives Gerät war, weißt du, als Schmuckstück.
Heute ist ja auch so.
Ja. Wenn du ein bisschen was darstellst oder wenn du dann was verdient hast oder sowas und du bist ein erfolgreicher Unternehmer, dann kaufst du einen ordentlichen Wecker für einen Arm und dann präsentierst du ihn auch und du ziehst deinen Pulli über hoch, sodass auch jeder von der Weiten schon sieht, aha, schau hier, da. Mhm. Nicht irgendwie bloß irgendwie billig das und das, sondern kennt ja jeder.
Ich finde, dass das eine Wahnsinnsidee ist von dir. Wahrscheinlich hätte es jemand auf sein Gemälde drauf gehabt.
Das glaube ich auch. War. Die waren ja dann wahrscheinlich auch stolz, weil irgendwas habe ich gelesen von 79 Gulden, das eine kostet.
Ui.
Aha. Und das war natürlich schon ein Haufen Geld. Vor allem, ich habe das jetzt nicht groß nachgeschaut, aber wenn du überlegst, dass der andere für die nachkommenden Kinder quasi diese Strafe zahlen hat müssen, von 120 Gulden über viele Jahre hinweg.
Mhm. Ja.
Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was diese Uhren gekostet haben. Ja. Oder du machst einfach mal ein Beispiel. Geh mal zum Uhrenmacher und sag, du magst eine Sackuhr haben, eine Taschenuhr, was du ans Leiberl hier hängst. Aber bitte nicht mit einem gekauften chinesischen Uhrenwerk, sondern irgendwas Handgebasteltes. Du dann schlackerst mit den Uhren, was das dann kostet. Naja, und gut. Ich glaube, so ähnlich war das damals auch. Bloß die haben halt nicht geschlackert, sondern die haben die Kohlen halt gehabt.
Bloß noteidriger, gell? Ja. Ich wollte jetzt deswegen nochmal genau drüber reden, weil ich bin über einen Beitrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestoßen, der wo über den Peter Hähnlein schreibt. Und führt alles so aus, also wie man würde es jetzt sagen, und dann, und wahrscheinlich war er nicht der Erfinder der tragbaren Uhr. Und dann habe ich mir gedacht, Moment einmal, er ist belegt, schriftlich erwähnt als allererster, es gibt keine anderen Beweise, wie du sagst, dass auf Gemälden irgendjemand anderer drauf war, also schon 50 Jahre vorher oder irgendwie sowas, das ist doch dann derjenige, dem man das zuschreiben muss. Und dann habe ich daran gedacht, Mensch, das ist doch zum Beispiel bei manchen Bergsteigen. Im 20. Jahrhundert sind doch alle auf die Bergaufe gruppiert. Ja, genau. Da wollte jeder der Erste bei dem bestimmten Berg sein. Und da gibt es schon manche Berg, wo man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, da war ein paar andere schon umgekehrt, nämlich von den Einheimischen und nicht irgendein Westeuropäer, der wo dann da umgefahren ist und aufgestiegen ist.
Touristische Natur, genau.
Trotzdem gilt der Westeuropäer, weil er der erste Dokumentierte ist, der da umgekehrt war, als der Erstbesteiger, obwohl er es sehr wahrscheinlich nicht war. Und selbst wenn jetzt das hier eher nicht gewesen war, er zählt, weil das, was dokumentiert ist, das ist halt einfach das, was zählt, oder?
Eigentlich.
Aus heutiger Sicht. Weil wenn du nichts anderes weißt, dann kannst du nichts anderes annehmen.
Ja,
darum hat mich dieser Schluss so gewundert, dass ich da, dass dann geschrieben habe, ja, wahrscheinlich war das nicht.
Ja, aber wie begründen die das?
Ja, gar nicht.
Ja, dann ist es natürlich wieder gerät. Hauptsache, dass die Luft scheppert, oder?
Ja.
Hauptsache, dass irgendwas, ja. Soll ich mich dazu äußern?
Nein. Also ich merke schon, du verstehst das auch nicht, da hat es dann wahrscheinlich zu dem
ähnlichen
Schluss kommen.
Ich bin kein Uhrmacher, ich gehöre nicht zur Erinnerung, ich bin auch nicht vom Historischen Museum, ich kann es dir nicht sagen.
Ja, musst ja gar nicht
sein. Ich war vor allem nicht dabei.
Musst ja gar nicht sein. Ich sage einfach, das früheste Schriftstück, wo irgendwas dokumentiert ist, das ist das, wo du heute ausgehen musst, dass das Erste ist. Oder zumindest das, was du behaupten kannst, das ist das Erste. Weil es kann immer vorher was gewesen sein. Du weißt ja nicht, ob vor 10.000 Jahren nicht die Menschen schon mal beim Mond umgekehrt waren.
Kann
ja auch
sein. Das kann sein. Hat halt keiner aufgeschrieben.
Weiß ich nicht.
Das war halt so ein alltägliches Ding, dass da. Es hat keinen gejuckt mehr, weil es einfach so alltäglich
wahrscheinlich,
war.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich waren es nicht. Weiß man nicht. Aber zumindest gut heute Neil Armstrong als Erster.
Ja, okay. Genau. Vor 10.000 Jahren war es dann einfach so, nicht schon wieder.
Nicht schon wieder, weil damals ein ständiger Mond aufgeschrieben.
Ja, freilich.
Ja, Sigi, du, ich finde das sehr interessant. Ich weiß jetzt, wer der Peter Hinlein ist und unsere Zuhörer auch.
Und ich jetzt auch.
Sigi, ich danke dir für den Ratsch und freue mich auf nächste Woche.
Ich mehr. Für die Mani.
Merci dir, habe ich dir. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Ja, Wahnsinn, wer hätte das gedacht, dass der Stammvater der tragbaren Uhren und der Uhrenmacher der Peter Hinlein ist. Zumindest für die Deutschen. Ich hoffe, dass ihr was Neues erfahren habt, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.